Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Und ich kann so viel verraten. Wieder eine neue Podcast-Folge ohne Marcel. Also ich muss ehrlich gestehen, so langsam, ich freue mich natürlich, dass ich meine Serie ausbaue und immer so ein Stückchen wieder eine Folge mehr und eine Folge mehr ohne Marcel sammle. Ich ihm da ein Stückchen weit voraus bin, aber ich bin ehrlich zu euch, er wird es jetzt wahrscheinlich nicht hören, der liebe Marcel, aber so langsam vermisse ich ihn und er darf gerne aus Asien wieder zurückkommen. Also Marcel, wenn du das hörst, ne, komm zurück, damit du mit mir hier wieder zusammen den Podcast einleiten und performen kannst. Aber damit auch schon genug, Folgennummern gibt es immer noch nicht, weil Marcel ist nicht da. Von daher gehen wir direkt zu unserem Gast und da begrüße ich für mich ein so bekanntes Gesicht, dass ich eben schon gesagt habe, du bist ja nicht zum ersten Mal bei uns im Podcast, aber hab mich damit wahrscheinlich sehr, sehr geirrt. Und damit begrüße ich dich, Mirko. Schön, dass du da bist und endlich die Chance und die Möglichkeit gefunden hast, bei uns in den Podcast zu kommen.
Moin. Hallo draußen. Das freut mich auch sehr, ja.
Sehr schön. Mirko, jetzt sind wir uns schon gefühlte Ewigkeiten bekannt. Aber hau doch mal raus für alle da draußen. Und da kriegst du die gleiche Frage wie immer. Und auch gibt's kein Schonen, obwohl wir uns lange kannten, wer du bist, was du machst und... Wir lieben Eigenlob, was dich auszeichnet.
Ah, okay, wunderbar, genau. Genau, wer ich bin, Mirko Klaus, mein Name, treibe mich hier schon viele Jahre in dem Bereich der IT und IT-Security rum und habe jetzt seit Ende 18 mein Steckenpferd auch in der OT-Security gefunden. Also das ganze Thema Industrieabsicherung, Produktionsabsicherung.
Das ist relativ früh, wenn man mal so OT-Security 2018, also da bist du eigentlich seit den Anfängen dabei.
So kann man das sagen, ja, so kann man sagen. Wenn man ein bisschen reinschaut, das gibt es tatsächlich auch schon länger, aber da ist es dann tatsächlich dann ja mit aufgekommen und vor allem auch aufgegriffen worden und auch gesehen worden, dass es ja auch Schutzbedarf in diesen Bereichen gibt, richtig. Und daher darf ich da seit den Anfängen und seit dem Beginnen mit dabei sein und das ist natürlich super spannend. Ab da auch entsprechend bei einem entsprechenden auch Partner von euch. Wer auf LinkedIn guckt, wird sehen.
Wir dürfen Namen auch mal nennen.
Dann dürfen wir die Namen auch nennen. Man sieht es auch auf LinkedIn in der Vita sowieso. Genau, ich habe bei der Fortinet das OT-Chapter sozusagen mit aufgebaut. Genau, richtig. Und bin dann im Laufe der Zeit, also im September letzten Jahres, dann zu TXone gewechselt, TXone Networks, als OT-nativer Cybersecurity-Anbieter. Also das ist das, was wir machen, rein Industriesicherheit, uns darauf zu konzentrieren. Das war auch einer der Gründe, genau dahin zu gehen, um in diesem Bereich sich halt ja weiter auch zu etablieren und auch dieses Thema Cybersecurity auch mit euch, PCO als Partner an unserer Seite, dann weiter voranzutreiben. Was mich auszeichnet, das ist...
Da bin ich gespannt.
ich würde das mal sagen, mit offen, ehrlich...
Hamburger immer, Schnauze.
Genau, richtig. Ich denke auch, es zeichnet mich auch auf eurem Security-Kongress aus, dass ich entsprechend immer der Erste auf der Tanzfläche und der Letzte bin.
Oh ja.
Und da haben wir immer eine sehr, sehr gute Zeit miteinander. Also ich hab Spaß an dem, was ich tue. Ich habe Leidenschaft für das, was ich tue. Und ich denke, das kommt auch rüber. Und das ist das, was mich, denke ich, auch auszeichnet. Wieso, weshalb, warum noch die Kunden und auch Partner und auch ihr entsprechend gerne mit mir zusammenarbeitet.
Absolut. Also ich glaube, da sprichst du allen aus der Seele. Mirko ist auch der Einzige, der auf allen 5 deutschen IT-Security-Kongresses vor Ort war, der nicht bei der PCO arbeitet.
Richtig.
Das ist definitiv so. Und wahrscheinlich auch, der die längste Zeit bei uns auf dem Kongress verbracht hat, weil Mirko ist wirklich einer der Ersten und mit Sicherheit einer der Letzten. Und das zeichnet dich aus, definitiv. Du hast ein Gespür für Partnerschaften, das würde ich definitiv sagen. Und nicht nur zu IT-Dienstleistern, sondern auch zu den Kunden. Und ich denke mal, das ist in der IT, aber auch in der OT-Security einfach ganz, ganz wichtig.
Dankeschön.
Sehr, sehr schön. Ja, jetzt hast du irgendwann den Weg in Richtung OT-Security gefunden, so wie du eben mal gesagt hast. Also jeder kennt die Fortinet, die machten viel IT-Security, irgendwann auch das Portfolio in der OT erkannt. Aber wie bist du so zur OT überhaupt gekommen? Was war für dich auch so der Grund, warum du gesagt hast, Mensch, OT-Security hört sich irgendwie cool an?
Wenn man erstmal ein bisschen zurückblickt und auch da wieder meine Vita, ich habe bei Siemens meine Lehre gemacht,
also
das ist mir
da
nicht ganz unbekannt. Richtig,
an
der Stelle. Und dann ist es auch tatsächlich auch der Ehrlichkeit geschuldet zu sagen, dass auch 2018 die Fortinet umstrukturiert hat. Ich war ja in diesem Enhanced Tech Team, also für die die es kennen, alles andere außer FortiGate gemacht. Mhm. Und das wurde dann entsprechend in verschiedene Verticals aufgeteilt. Cloud Security, IoT, OT Security, entsprechend dann auch Applikations Security und Co. Und da habe ich dann sofort bei IoT, OT meinen Arm nach oben gerissen.
Warum?
Weil ich das Potenzial schon relativ früh erkannt habe, dass da echt verdammt viel zu tun ist. Also die ganzen entsprechenden Zusammenführungen von IT und OT, die Konvergenzen, die Digitalisierung, Industrie 4.0 sind ja die ganzen Schlagwörter, dass da einiges im Argen liegt und einiges gemacht werden muss. Und auf der einen Seite ein super spannendes Thema, aber auf der anderen Seite, klar, logisch auch, muss man auch dazu sagen, auch ein Business-Aspekt, also auch etwas, wo man ganz klar natürlich auch noch gute Steigerungsraten dann hat,
ja.
Was das auch die letzten Jahre dann auch ganz gut gezeigt hat, ja.
Hast du neben den Chancen und Potenzialen des Marktes ganz generell durch gewisse Treiber auch die Schwierigkeiten eigentlich direkt gesehen, so die wir in der OT-Security haben, wo wir immer alle drüber reden, sag ich mal so Kompetenzen und Verantwortlichkeiten manchmal nicht ganz klar, natürlich auch irgendwo Systeme, die anders sind als in der IT, wo sich dieses Portfolio immer so ein bisschen wieder darauf anpassen muss. Hast du die gleichen Schwierigkeiten eigentlich in dem Moment auch schon gesehen oder erstmal für dich hast du so die weite Welt vor Augen?
Ja, auf der einen Seite hat man die weite Welt vor Augen, auf der anderen Seite ist es auch, also für mich gehört das dazu, wenn ich ein neues Themengebiet mache, was ich das ein oder andere Mal schon gemacht habe, mich da auch dann reinzulesen, schlau zu machen, entsprechend weiterzubilden, dann schon gesehen, dass es Unterschiede gibt, auf der einen Seite. Relativ schnell erkannt, dass die ersten Präsentationen, die ich gemacht habe, erstmal eine Erklärung ist der verschiedenen Begrifflichkeiten. Was ist OT, was ist IT, also HMI, PLC, SBS, was heute fast jedem guter Begriff war da damals noch in dem IT-Bereich gar keinem bekannt.
Ja, hat ein Elektriker in der Produktion gemacht.
Richtig, richtig. Und eine Anekdote würde ich da ganz gerne noch raushauen. Und zwar in der 18, tatsächlich, wo ich gestartet bin, gab es auch einen Partner-Workshop mit einem großen Partner, mit einem großen Konzern, der auf der einen Seite tatsächlich eine Wartungsunternehmung OT-Einheit hat, auf der anderen Seite eine IT-Einheit hat. Und die haben wir auch in einem Workshop zusammengebracht. Und auch dort hat man schon die Unterschiede, schon auch da bei dem Dienstleister erkannt, dass sie sich untereinander gar nicht verstanden oder grün waren. Und das habe ich dann da schon relativ schnell leicht und schnell gespürt. Und hat jetzt ja noch in den Kundengesprächen und auch weiteren Gesprächen tatsächlich auch weiterverfolgt. Ein Partner hatte mir auch mal gesagt, er wird jetzt ein Meditationstraining machen und moderieren und sozusagen, dass ich das die Leute zusammenbringen kann. Und das war am Anfang noch sehr, sehr viel mehr tatsächlich. Also mittlerweile, wenn man sich die Jahre anschaut, mittlerweile wird miteinander geredet, mittlerweile reden die OT und IT-Abteilungen miteinander.
In vielen Unternehmen.
In vielen Unternehmen, es gibt immer noch Unterschiede, ganz klar. Aber wenn ich das mit damals vergleiche, wo dann erstmal dann vielleicht auch eine Kontrolle am Eingang passiert sein muss, ob da nicht irgendjemand Werkzeug dabei hat, was genutzt werden kann. Davon sind wir zum Glück weg. Plus, dass die Großunternehmen jetzt auch im Laufe der Zeit jetzt auch Abteilungen geschaffen haben, gemeinschaftliche Abteilungen geschaffen haben oder Mitarbeiter geschaffen haben, die dann dazwischen sozusagen die Verbindung da zusammenbringen.
Ja.
Oder auch ein Unternehmen hat zum Beispiel jetzt auch das umbenannt und nennt es halt dann Office-IT und Produktions-IT, dass man zumindest in irgendeiner Form eine gewisse Gleichheit hat in der Benamung, um sich da zusammenzufinden. Also das sind dann sozusagen so diese weichen Faktoren, die da auch eine Rolle spielen am Ende des Tages.
Ja, es ist spannend, wenn du sagst, so 2018, so dieser erste Kundenworkshop, wo einem das dann vielleicht auch mal so wirklich vor Augen klar geworden ist. Oder Partnerworkshop war es ja in dem Fall, wo man diese Teams zusammenbringt und mit Sicherheit direkt die Kraft der Kommunikation auch festgestellt hat, so wie wir es heute auch haben. Wenn unsere OT-Security-Berater rausgehen, die sagen immer, ganz viel ist vermitteln und erstmal alle auf einen Nenner bringen, sage ich jetzt mal, sowohl vielleicht auch was Begrifflichkeiten angeht, auch was Abhängigkeiten angeht und so eine Gemeinschaft, Arbeitsebene zu schaffen. Und es ist schön, dass dann 2018, sei es mal, so dieser Startschuss war und mittlerweile vielleicht weniger notwendig ist, aber in Teilen schon noch. Und eigentlich habe ich das immer so auch an dir wahrgenommen, unsere erste Gehversuche, die wir auch im Bereich OT Security haben, wie wichtig das auch ist und wie wichtig es vielleicht auch dir ist, sag ich jetzt mal, erstmal diese Arbeitsebene zu schaffen, bevor man jetzt über irgendwelche Produkte spricht. Also ich glaube, das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt, wenn wir über OT-Security sprechen, dass wir über Kommunikation sprechen, oder?
Absolut richtig. Also es geht um die auch technische, organisatorische Maßnahmen, heißen sie ja. Das Technik, da kannst du viel erschlagen, aber organisatorisch, Prozesse, Kommunikation, Verständnis miteinander, Rollenverteilung, entsprechende natürlich auch Verantwortlichkeiten vergeben. Das gehört alles dann natürlich mit dazu. Also, dass man erstmal übergeordnet über das generelle Thema spricht, auch eine gewisse Rollenverteilung, wie schon gesagt, eine gewisse Organisation darum aufbaut, die Prozesse definiert, die man dann mit der Technologie natürlich entsprechend unterstützend erschlagen und lösen kann.
Dann weiß man nämlich auch genau, wo man Technologie braucht und welche vielleicht Herausforderungen oder Probleme man damit auch schlussendlich erschlagen kann. Das Organisatorische ist ja auch in unserer, ich nenne es jetzt mal PCO, OT Security Roadmap, immer so der Beginn. Diese Arbeitsebene schaffen, Kommunikation zwischen diesen Verantwortlichkeiten auch zusammenzubringen, diese gemeinschaftliche Arbeitsebene zu erzeugen und auch dahin zu gehen, okay, wo haben wir denn vielleicht überhaupt Bausteine? Das ist mit Sicherheit auch was in den letzten Jahren getrieben wurde durch regulatorische Veränderungen, sage ich jetzt mal an der Stelle, dass man nicht einfach irgendwo einen Pflaster draufklickt mit einem Produkt, sondern sich schon über das Große und Ganze auch Gedanken machen muss. Was haben wir denn so für OT-Security-Gesetze vielleicht, an denen wir uns orientieren müssen? Da sind einige, glaube ich.
Da ist einiges, was da gerade in der Gang ist, das stimmt. Aber einmal nochmal ganz kurz auch auf euren Vier-Punkte-Plan zurückzukommen, den ihr relativ früh auch entwickelt habt. Und da kann ich auch ganz klar eine Lanze vor euch brechen, auch einer der ersten IT-Partner, die in den Bereich gegangen sind, die dann auch das so strategisch sich auf die Fahne geschrieben und auch umgesetzt haben. Und das Ding zieht ja nach wie vor sehr gut und bringt sehr, sehr gute Ergebnisse und dann entsprechend auch gute Projekte nach sich. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen.
Absolut.
Kommen wir zum zweiten Teil, Gesetzgebung und Regulatorik, was da alles kommt, das stimmt. NIS 2 hat, glaube ich, mittlerweile jeder gehört. Da geht es halt um die Absicherung oder die entsprechende Sicherheit des Unternehmens als solches.
Kein Unterschied zwischen IT und OT in NIS 2.
Genau, richtig. Das ist auch entsprechend mit drin. Ja, das gehört mit dazu, dass da logischerweise die kritischen Komponenten, die kritischen Infrastrukturen oder die Produktionsstraßen, alles, was dazu gehört, mit einbezogen werden, macht der auch Sinn, weil wenn ich das mal so rum ausdrücken darf, wenn eine IT wegfällt, dann ist das ärgerlich und kostet Geld. Wenn eine OT wegfällt, ist das noch mehr ärgerlich und kostet noch viel mehr Geld und vielleicht auch die Existenz des Unternehmens, weil das ist ja das, wofür das Unternehmen dasteht. Und da ist es absolut schützenswert, das entsprechend mit aufzunehmen. Da ist NIS 2 für IT und OT zu sehen, als Unternehmen als solches. So, das ist die eine Seite, die
schon
wir
mal
haben.
Schon mal eine ganz wichtige Seite, wenn man mal so drüber nachdenkt. Das ist ein wichtiger Zusammenschluss, dass man vielleicht, wenn man so von der IT-Seite kommt, dann sagt auch, oh Mensch, ich bin NIS 2 betroffen, muss ich OT auch mitdenken. Aber wenn ich jetzt mal so aus dem Blick der kritischen Infrastrukturen aus der Vergangenheit gucke, die haben ja manchmal nur die OT-Welt betrachtet, dann weil sie es regulatorisch mussten und dürfen jetzt quasi den Weg andersrum gehen und sagen, okay, ich habe nicht mehr nur noch meine kritische Anlage, sondern ich muss alles, was für den kritischen Betrieb, sage ich jetzt mal, auch notwendig ist, also auch meine IT, muss ich auch mit in den Scope nehmen. Also da haben sich so ein bisschen die Welten verdreht gefühlt, oder?
Absolut, absolut. Auch da noch eine kleine Anekdote aus der Welt da draußen, auch tatsächlich in Deutschland, großer Chemiekonzern, kritisch zertifiziert, denkt man sich erstmal, na klar, Chemiekonzern, Kritis, logischerweise. Aber wenn man da reinschaut, war das schon ein spannender Hintergrund. Denn was da zertifiziert war, war die Kläranlage. Das Unternehmen unter Kritis nicht. Und auch nicht die Chemieparks, sondern die Kläranlage. Warum? Weil diese entsprechend auch in der Öffentlichkeit zugänglich war. Okay. Und darüber sozusagen sind die in die Kritis reingefallen. Deswegen ist auch NIS 2 wichtig mit der Erweiterung, dass man es ganzheitlich betrachtet. Auch diese Schwellwerte einfach wegfallen, die man da hatte. Sonst na gut, es gibt natürlich diese Grenzen mit diesen entsprechenden 50 Mitarbeiter, 10 Millionen, so rum ist die Zahl. Und damit wird es halt jetzt genau noch ein bisschen in den größeren Scope genommen.
Ja, sowohl für ehemalig kritische Infrastrukturen als auch die jetzt neu in NIS 2 betroffen sind. Jeder darf seinen Scope ein bisschen erweitern.
Richtig, richtig.
Sehr gut. Zweiten Punkt dazu eben.
Weil das ist, wenn man das so rumsieht, ist das halt die Betreibersicht. Also ich betreibe die Anlagen, ich betreibe die IT, ich betreibe dieses Unternehmen und habe dann entsprechend die NIS 2 Regulatorik zu erfüllen. Auf der anderen Seite gibt es halt jetzt diese weiteren Themen, die es noch natürlich kommen, wieder der Cyber Resilience Act, der CRA.
Erklär mal ganz kurz, was das ist. Wir haben hier im Podcast schon mal einmal darüber gesprochen mit dem Max und Thomas, als wir über OT Security geschnackt haben. Aber nimm uns noch mal einmal kurz mit so in die Grundbedeutung des CRAs.
Also es geht generell darum, dass die Produkte und Lösungen, die in der Europäischen Union auf den Markt gebracht werden, es geht um die auch darum, das in den Markt hineinzubringen. Also auch Importeure sind betroffen, aber vor allen Dingen grundlegend halt auch die entsprechenden Anlagenbauer, um es aus dem Business heraus zu sehen. Es geht aber natürlich auch um entsprechende Smartwatches, also alles das, was auch
digitale
für den Consumer
braucht.
Digitale Produkte, genau. Genauso steht es drin. Also Komponenten mit digitalen Elementen sind davon betroffen. Die müssen entsprechend cyber secure betrieben werden können. Was auch ganz, ganz spannend ist, ist tatsächlich auch, dass dort auch ein Beipackzettel dazu gehört. Das wie betreibe ich denn diese Komponente dann nachher auch cyber secure?
Hoffentlich nicht bei allen Verbrauchern in der Mülltonne landet.
Genau. Und das, was halt auch noch mit drin steht, dass ich dann mindestens mal 5 Jahre auch Sicherheitsupdates zur Verfügung stellen muss für die ganzen Themen. Also es dreht sich gerade dahingehend um, dass derjenige, der die Ware in den Verkehr bringt, der Inverkehrbringer, ob das dann der Produzent ist oder der Importeur ist, auch entsprechend für die CE-Kennzeichnung, die ist ja mittlerweile auch sehr, sehr breit bekannt, kennt man ja, CE, was da draufsteht.
Eigentlich nicht so aus Cybersecurity-Sicht, sondern einfach ganz generell irgendwie so, was Produktsicherheit, würde ich schon fast sagen, angeht. Ne?
Richtig, richtig. Und diese Produktsicherheit wird jetzt auf Cybersecurity ausgeweitet. Also das ist schon ein großer Wurf, den die EU da geschaffen hat. Das muss man schon ganz klar sagen. Und damit dreht sich jetzt auch so ein bisschen die Verantwortlichkeit da. Also der Anlagenbauer kann jetzt nicht mehr sagen, ich schiebe jetzt diese Anlage auf den Hof und dann wird der Betreiber das schon cybersecure machen, sondern ich muss von vornherein entsprechend cybersecure meine Anlagen ausliefern in diesen Bereichen. Und da gibt es natürlich, okay, dann habt ihr im Podcast bestimmt gesprochen, auch verschiedene Klassen der Produkte, der Einordnung, also wo brauche ich es nicht, wo brauche ich eine Selbstauskunft, wo muss es wirklich zertifiziert werden.
Ganz tief sind wir, glaube ich, nicht reingegangen.
Aber da kann man so ein bisschen reinschauen sozusagen, da sieht man das dann auch. Also kritische Komponenten für kritische Infrastrukturen gehören natürlich auch dann entsprechend zertifiziert, das kann man dann
so. Die darf man sich nicht selber zertifizieren.
Genau.
Ist auch besser.
Ist auch besser so, genau. Ja. Und ansonsten bekomme ich die C-Konformität einfach nicht. So, das ist dann tatsächlich so der Fall. Und das ist dann sozusagen ganzheitlich zu betrachten. Und wer sich jetzt die Frage stellt, was muss denn da erfüllt werden, das ist gerade noch in der Diskussion. Also es gibt heiße Kandidaten, ja, wie zum Beispiel die IC62443, wo ihr auch super cool unterwegs seid und sehr spezialisiert seid. Oder auch vielleicht das Thema Common Criteria noch gezogen wird. Denn es wird in diesem CA darauf auf die sogenannten harmonisierten europäischen Normen verwiesen.
Okay.
Die sind noch nicht definiert, aber die heißen Kandidaten sind die gerade genannten. Und dann kann man hier entsprechend natürlich dann dieses Werkzeug auch noch dann zur Rate ziehen, um dann die Lösung entsprechend dann auch sicherzustellen.
Um mal bei diesen zwei genannten zu bleiben, also einmal die IEC 62443, kommen den meisten jetzt wahrscheinlich eher bekannt vor, wieder aus der Betreibersicht, diese ranzuziehen, wie einen Standard wie eine ISO 27001, nur so ein bisschen auf die, oder ein bisschen mehr auf die OT-Security gemünzt. Aber da entnehme ich einfach mal, dass es dort auch eine Brille gibt für einen Erzeuger irgendwo.
Komponentenhersteller, genau. Das ist dann die 4.1 und die 4.2. Also die ist die 4er IEC 62443, 4-1 und 4-2, 4-1 Prozesse, 4-2 Produkte. Richtig, um sich damit zu beschäftigen. Und da gibt es aber auch schon die ersten Anlagenbauer oder auch Komponentenhersteller, die genau diesen Weg gehen.
Ja.
Also Beispiel jetzt, wir hatten ja heute den OT Business Breakfast hier bei euch im Hause. Da ist auch ein Komponentenhersteller da gewesen, die genau diesen Weg jetzt schon gehen. Also die warten auch nicht drauf, ob das eine harmonisierte Norm wird oder nicht und da drin steht, sondern
ja, und die gehen IEC davon aus. Die IEC 62443 ist ja auch noch so immer wieder in der Entwicklung, so, aber man packt die Gelegenheit jetzt beim Schopfe und legt mal los. Genauso wie man das bei NIS 2 auch machen sollte, ohne dass das Ding jetzt schon final durch alles durch ist.
Richtig, richtig. Vor allem dieser CAA ist ja verabschiedet. Der gehört jetzt noch ins Amtsblatt, damit er offiziell wird. Aber das
dann wird er auch sofort offiziell.
Dann wird er sofort offiziell, genau. Das ist ein Act. Da brauche ich nicht auf ein lokales Gesetz wie bei der NIS 2 warten, sondern es ist ein Act, der ist sofort da.
Ja.
Und dann habe ich halt 3 Jahre Zeit. Also bis 2027 muss es dann umgesetzt sein.
Aber da haben wir wenigstens eine Umsetzungsfrist. Haben wir ja bei NIS 2 Stand heute noch nicht. Das ist sofort da, bis jetzt.
Ja.
Aber noch ist es ja noch nicht mal ganz da, aber wenn es da ist, dann ist es sofort da. Ja,
genau. Ja. Wobei es aber auch spannend, also was ist auch schon, was zum Thema, was ist schon da? Also ist die Maschinenbauverordnung, Maschinenbuilder Regulation, die ist übrigens schon da.
Und das ist unser deutsches Gesetz.
Das kommt auch von der EU.
Okay.
Tatsächlich, kommt auch da darüber und ist auch sofort hier dann entsprechend gültig und das ist schon aktiv. Weiß der ein oder andere ja, der ein oder andere vielleicht noch nicht.
Ja.
Aber da sind auch entsprechende Dinge schon geregelt, dass ich eine Maschine halt mal rausliefern muss und solche Themen. Also Cybersecurity ist in diese Maschinenbauverordnung schon mit eingeflossen.
Wo ist der Unterschied so zum CAA und wo ergänzt die sich? Wo gehen die auseinander? Weil wenn man jetzt sagt, okay, jetzt ist das Kind hat jetzt zwei Namen und meint irgendwie das Gleiche, also irgendwie verwirrend für mich.
Ein wenig, ja. Wobei Maschinenbauverordnung hört man schon Maschinenbau, es geht um Maschinenbau, entsprechend die Maschinen Cybersecurity auszuliefern, die gesamte Anlage als solches. Beim Cyber Resilience Act schließt es eben tatsächlich auch Konsumergüter mit ein und nicht nur Business to Business. Also das ist der Cyber Resilience Act, gilt nachher dann auch für den Teddybären, für die Tochter, wo eine digitale Komponente eingebaut ist.
Und also verweist als Beispiel, dann der CRA auch für Maschinenbauer auf die Maschinenbauverordnung oder ist das jetzt zu leicht für mich gedacht?
Das ist zu leicht gedacht. Also das ist natürlich eins der Themen, was wir haben, natürlich auch in der ganzen Diskussion, der auch, wie kriegt man das alles mal harmonisiert, Maschinenbauverordnung, Cyber Resilience Act, Cyber Security Act, NIS 2 und so weiter und so fort. Ja, das stimmt natürlich an der Stelle. Das ist dann schon so ein bisschen viel. Auch die TRBS habt ihr ja auch hoch und runter entsprechend mit drin, was aus dem Arbeitsschutz.
Was heißt das?
Genau, das kommt aus dem Arbeitsschutz. Ja, die TRBS-Verordnung, das ist aus dem Arbeitsschutz heraus, dass sozusagen auch aus dem Safety, in dem Safety-Bereich auch für sagen wir, Druckkessel, also alles, was Druck und so weiter hat, eben auch im Cybersecurity betrachtet werden muss. So, das ist dann sozusagen das nächste Ding, was dann da auch um die Ecke kommt. Und wir seitens TXone und auch ich persönlich bin im VDMA organisiert, also wir sind im VDMA, im Verband der Deutschen Maschinenanlagenbauer. Und da kriegen wir auch eine ganze Menge Diskussion halt eben mit. Also wird dann wirklich jedes einzelne abgeprüft oder kann man das nicht in einem Schwung machen? Also wie kriege ich das in irgendeiner Form gemappt und
gematcht? So eine Zertifizierung dann am Ende oder Auditierung, dass das...
Ja, oder bei einer Auditierung, dass du nicht die Sachen dreimal abfragst. Ja? Also wenn du sagst, okay, du hast jedes hat ja so ein paar Spezialthemen, aber das große Ganze. Und wenn ich sage, ich habe das ja schon damit abgefragt, dass ich das einfach in irgendeiner Form kombiniert bekomme und nicht irgendwie fünf Zertifizierer da bei mir im Hause habe.
Und alle die gleichen Fragen stellen.
Genau.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So, dann kommt erst der Auditor, weil ich mich nach einem Standard als Gesamtunternehmen registrieren muss, vielleicht auch in Richtung NIS 2, dann kommt als nächstes der THBS, Arbeitsschutzfaktor, dann kommt der CRA, dann kommt noch die Maschinenbauverordnung und eigentlich meinen ganzen Tag nur Audits und kriege Fragen gestellt, die gleich sind.
Absolut, ich meine auch hier ein kleiner Plausch aus dem Nähkästchen. Ja, also ich meine, das BSI ist wichtig, das steht auch entsprechend über mit drin, ja, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, was auch dafür verantwortlich ist, die Themen zu übernehmen. Aktuell wissen sie noch nicht, wie sie die Stellen besetzen sollen für
die
ganzen Themenkomplex.
So
auf der einen Seite, auf der anderen Seite war das jetzt auch habe ich auch teilnehmen dürfen an einem Austausch mit dem VDMA und dem BSI zum Cyber Resilience Act, wo das BSI dann jetzt auch angefangen hat, auch irgendwelche Fragenkataloge aufzustellen. Und da war die Frage eben auch vom VDMA, warum? Ja, also wenn das Ding auf eine europäische Norm dann geht, also harmonisierte europäische Norm, dann schlägt dieses Ding immer die lokalen Sachen. So. Ja. Also man kann natürlich auch ein bisschen überaktiv sein. aber wie gesagt, aktuell gehen wir davon aus, wie gesagt, 62443 Common Contraria ist schon so ein Pferd, auf das man da setzen sollte. Ich bleibe noch im Konjunktiv, weil noch steht es nicht drin.
Ja, und die Common Criteria, die du als zweites Pferd angesprochen hast, was steckt dahinter? Ich habe auch mal so wahrgenommen, es gibt je nach Region verschiedene Common Criteria. Also es gibt einen in Asien, einen in Amerika, einen in Europa. Worin unterscheidet sich das Ganze und wie findet man sich da im Dschungel zurecht?
Genauso die Common Criteria kennen wir ja in der IT schon länger, auch in IT-Security, EAL4+. Zum Beispiel, das hat vielleicht auch der ein oder andere schon mal gehört.
Zertifizierung eigentlich für die sichere Herstellung und die sichere Möglichkeit zur Wartung eigentlich eines Produkts, oder? Eines Sicherheitsprodukts.
Richtig, richtig. Und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, Zertifizierer, das stimmt. Also in Amerika machen halt auch die amerikanischen Hersteller meistens, die asiatischen in Asien. Mhm. Aber man kann eben aber auch in europäischen, zum Beispiel in Holland gibt es auch eine Zertifizierungsstelle, wo man dann die Kriterien sind im Endeffekt die gleichen. Aber es macht für diesen europäischen Raum dann auch schon, kann auch schon ein Vorteil sein, wenn man halt ein europäisches Zertifizierungsinstitut da entsprechend mit hinzugezogen hat an der Stelle. Genau. Und das sind momentan die Sachen, die da sind. Ich meine auch hier nochmal wieder ein kurzer Ausbruch. Also auch hier gibt es ja auch Lösungen, die einen sogenannten BSI-Stempel haben, also dann entsprechend hier auch lokal in Deutschland.
Oder auch nicht.
Genau.
Abgelehnt Stempel der Behörde.
Genau. Die Frage ist nur immer dann, ist das dann auch wirklich einsatzfähig für das, was ich benötige? Und vor allem, man darf an der Stelle auch nicht vergessen, zum Zeitpunkt der Zertifizierung wird dann gerade auch bei Common Criteria und auch bei diesem BSI-Stempel die jeweilige Version geprüft. Das heißt, wenn ich jetzt eine Version 3.8 habe zum Beispiel, dann ist die mit diesem Stempel ausgestattet. So, wenn ich dann aber ein Update habe auf 3.9 oder Major Release auf 4 irgendwas, fällt das gar nicht mehr drunter. Also bloß ein Stempel heißt nicht, dass ich das Ding sicher betreibe, sondern das ist dann schon auch wichtig an der Stelle, natürlich darauf zu achten, dass ich Komponenten kaufe, die geprüft sind. Mhm. Aber ich muss die auch vernünftig betreiben können und vernünftig umsetzen können. Da kommt ihr natürlich dann auch wieder ins Spiel.
Ja.
Auch mit Managed Services, SOC Services, Installation Services, um dann auch die entsprechenden Policies dann auch so zu machen, dass die Security auch zieht. Also der Stempel, die Zertifizierung ist wichtig, bringt uns viel Awareness, viel auch in die Geschäftsführung rein, dass da ist, was gemacht werden muss. Aber spannend ist natürlich dann auch das Thema, als wenn wir dann wieder auf unseren Bereich runterkommen, wie kriege ich es denn betrieben und auch sicher betrieben?
Ja, das heißt, es wird eigentlich wichtig für alle, die irgendwo reguliert sind, wie auch immer, ob es jetzt NIS 2 ist, ob es jetzt Maschinenbauer sind, die vielleicht noch zusätzlich den CAA oder Maschinenbauverordnung oder THWS aufgestülpt kriegen, sich damit auseinanderzusetzen, erstmal zertifizierte Produkte und sichere Produkte einzusetzen, sowohl für ihren Gesamtscope des Unternehmens, sage ich jetzt mal, weil wir haben ja wieder alles im Scope für das Unternehmen, als auch für ihre Produkte, die sie vielleicht herstellen und wieder in Verkehr bringen. Also eigentlich muss ich überall darauf achten, für mein eigenes Unternehmen, für den Scope und für das, was ich in Verkehr bringe.
Absolut, ja, richtig. Das ist auch da ein kleiner Schwenk. Ich denke, der Steffen Zimmermann vom VDMA wird es mir erlauben. Was natürlich der Verband auch macht, ist Fragen aus der Industrie dann auch dann entsprechend zu stellen zu den verschiedenen Sachen. Und eine Frage, die mir tatsächlich ins Auge gestochen ist, die finde ich auch super spannend, dann auch zu beantworten ist, muss wirklich jedes Element in einer Anlage nachher dieser CE-Norm entsprechen?
Mhm.
Oder wird nachher die Anlage als ganzheitliches sozusagen dann zertifiziert?
Mhm.
So, und das ist natürlich nachher auch eine spannende Sache, weil wenn dann wirklich jedes einzelne Produkt, aber wie gesagt, wir reden über Produkt mit digitalen Elementen, also jetzt nicht jede Schraube oder sowas. Aber das wird dann auch natürlich auch nachher schon spannend zu sehen sein, ob das wirklich jede Komponente sein muss oder ob ich auch die Möglichkeit habe. Jetzt kommen wir wieder auf die IC 62443, da gibt es auch die 3-3. Mhm. Das ist sozusagen die Gesamtanlage oder das Gesamtding entsprechend dann halt auch abzusegnen. Das ist dann, das wird auch noch spannend
wäre
zu sehen
sein. Einfacher also. Von der Zertifizierung und Auditierung an sich, ne?
Genau.
Weil man
genau,
dann
genau.
Die Fragen für eine Gesamtheit beantworten würde und nicht für jedes separate Teil.
Richtig. Da drin. Richtig.
Ja. Und das heißt, wenn man jetzt auch gerade so in seiner Anlage Bausteine verbaut, die man vielleicht selber zugeliefert kriegt, dann wird sich da wahrscheinlich so eine Kaskade entwickeln und es trifft den untersten, kleinsten in der Kette und man kann sich davor nicht wirklich schützen. Also wir reden auch wieder irgendwo über Lieferketten, die betroffen sind.
Genau.
So wie bei NIS 2 auch. Also man merkt, nur weil man vielleicht nicht im initialen Scope ist, man kommt da häufig rein.
Absolut, ja, absolut, ja. Und auch, was wir da auch gerade hatten, wenn jetzt auch entsprechend jetzt Betreiber auch jetzt sagen, okay, wie komme ich denn mal in die Richtung und beim Einkauf von Komponenten etc. pp. Auch da komme ich jetzt nochmal auf den VDMA wieder zu sprechen, weil auch dieses Dokument ist freigegeben, auch für Nicht-VDMA-Mitglieder, was dort entwickelt worden ist zum Thema Supply Chain Security, wo man dann sich zumindest auch anhand der 62443 ist das dann aufgebaut, auch abfragen kann. Also ist dieses, was ich jetzt kaufe, entsprechend cyber secure, also dass ich dieses ganze Thema Supply Chain-Dokumente austausche. Ich meine, die großen Unternehmen haben es eh. Ja, die fragen eine ganze Menge ab, bevor ich da überhaupt was reinliefern darf. Oder ist zum Beispiel
die haben auch eigene Abteilung dafür und
der
Einkauf ist ein bisschen, also die haben eine eigene IT-Einkaufsabteilung, wenn man so mag.
Genau richtig. Deswegen ist auch schon mal ein Vorteil, dass wir auch TISAX zertifiziert sind für den Automotive-Bereich.
Ja.
Und da ist da schon mal ein Haken hinter, ja. Genau, aber für die Breite, sagen wir mal, Mittelstand und so weiter, die das jetzt vielleicht nicht in der Form haben, kann so ein Dokument schon mal eine Grundlage schaffen für den Einkaufsbereich.
Ja, auch sich zu rechtfertigen am Ende des Tages, wenn mal einer drauf guckt, sage ich jetzt mal. Weil das ist ja auch viel der Teil, dass man vielleicht nicht immer initial in der Tiefe über alles nachdenkt. Aber wenn man mal sich rechtfertigen muss, dann kann man ein Schreiben zücken und sagen, ja, aber da haben wir zum Beispiel drauf geachtet.
Genau, da kann man auch immer so schön sagen, ein anderer Begriff für Compliance wäre, ich kann nichts dafür.
Finde ich eine schöne Übersetzung, ja. Ich kann nichts dafür, Officer, ja. Brauchen wir mehr. Sehr schön. Ja, also wer mal nochmal ein bisschen im Detail über all diese verwirrenden Gesetze sprechen möchte, weil wir haben es mal versucht, so ein bisschen jetzt ja, im Detail auseinanderzubrechen und vielleicht auch die Abhängigkeiten dazwischen klarzumachen. Der findet, und das finde ich super, nicht nur bei uns als PCO, die sich vielleicht mit all diesen Themen beschäftigen, dafür Assessments haben, Roadmaps aufstellen können, sondern auch, dass die ganzen OT-Security-Hersteller sich in dieser Welt, wie man hier an Mirko bestens sehen kann, auch sehr, sehr gut auskennen. Eigentlich alle unsere Partner in dem Bereich auch wirklich sehr, sehr kompetente Ansprechpartner, was die regulatorische Seite angeht, ja, am Start haben. Also vernetzt euch mit den OT-Security-Herstellern, die wissen sehr, sehr viel, sind auch gut vernetzt, zum Beispiel dann in Richtung VDMA und Co. oder kommt auf eure vertrauensvolle PCO zurück. Das nehmt mal mit, falls ihr in diesem Dschungel der Abkürzungen und sowas mehr braucht. Damit gehen wir vielleicht nochmal so ein bisschen weg von den gesetzlichen Rahmen hin zu wirklich aktuellen Herausforderungen in der OT und in der OT-Security. Wir haben in der letzten Folge zu OT-Security mit Thomas und Max sehr, sehr viel über das Thema Asset-Management gesprochen, was ja auch so ein bisschen der Startschuss ist in technische Umsetzung, um vielleicht auch wieder Neues draus ableiten zu können, was dann organisatorisch oder wiederum technisch ist. Mhm. Und was das eigentlich bringt und warum man das braucht, so Stichwort, was man nicht kennt, das kann man nicht absichern. Und so als nächsten Schritt vielleicht mal so, um diese Reise aus der letzten Folge fortzuführen, vielleicht an dich die Frage, was kommt denn dann, wenn man seine Assets kennt? Also was würdest du sagen, sind so die klassischen Herausforderungen, die man vielleicht dann auch sieht und wo man vielleicht auch mal die Hände über den Kopf schlägt und sagt, nein, da muss ich jetzt ran.
Na, man bekommt mit dem Asset Detection Inventory natürlich auch eine super Übersicht über meine Versionen der entsprechenden Betriebssysteme. Und dann würde ich relativ schnell feststellen,
das ist alt.
Alt. genau. Also auch heute beim Business Breakfast ist ein Küchenhersteller da gewesen. Also die sind schon sehr gut aufgestellt. Die haben das ganze Altsystemzeug mittlerweile refurbished, alles auf neu und so weiter. Aber das
für teure Angelegenheit ist in der OT.
Ja, und auch nicht immer machbar. Und ja. Weil die Anlagen natürlich auch länger laufen und auch Investitionen und so weiter da reinfließen. Genau, das kannst du nicht immer machen. Also wer dann schon so weit ist, Chapeau, Respekt. Ja, aber wir sehen da sehr, sehr viele alte eben noch Systeme, wobei auf der nächsten, wir reden mal gerade über alte Windows-Systeme zum Beispiel, ja, die abzudaten. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit auch Betriebssystemen von Komponentenherstellern? Ja? Jetzt kann man wieder sagen, Siemens, ABB, Schneider, so die ganzen
großen. Haben auch Schwachstellen, habe ich mal gehört, ein bisschen geupdatet.
Jeder kocht mit Wasser, sagt man doch dazu. Ja,
ja, also das ist so. Ich gehört dazu. Kein Software-Schwachsteller ohne Schwachstellen. Software-Hersteller Schwachsteller, hört sich auch gut an. Ja, das ist kombiniert dann. Also es trifft den Kern, den ich meinte.
Genau. Und daher heißt es eben genau, dass ich von diesen Legacy-Systemen, diese Altsysteme, dass ich dann da in den Schutz komme. Also jetzt habe ich die Übersicht. Ich weiß, wo es potenziell brennen könnte. Ich sehe vielleicht auch schon, wo es brennt. Ja, da sollte ich natürlich als erstes das Augenmerk drauflegen. Mhm. Und dann kann ich dann wieder dann Lösungen technologisch in den Einsatz bringen, das zu fixen. Da gehört aber bei manchen Sachen auch wieder organisatorische Maßnahmen dazu. Ja, dann kann ich dann natürlich auch an den Schutzlevel nachher kommen, weil meine Kollegin sagt das immer so schön, dass diese Asset Discoveries, die halt zeigen können, wie dieses Streichholz angeht, wo es dann entsprechend in einen Mülleimer fällt, wo das Papier anfängt zu brennen, wo es dann übergeht auf dann die Maschinenanlagen und am Ende des Tages steht das ganze Unternehmen lichterloh in Brand. Dann rufe ich dann die Feuerwehr und die kann hoffentlich noch retten, was es retten kann. Mhm. Und es wäre halt dann besser, eine Komponente in Einsatz zu bringen. Dafür stehen wir für OT Protection, dass wir sehen, wie es Streichholz angeht und pusten es einfach raus.
Ja, und das ist das Schöne an eurem Portfolio, sage ich jetzt mal, dass wenn man die ersten Schritte gegangen ist in der OT Security, direkte Hilfe kriegt, sage ich jetzt mal, auch Probleme zu lösen, wohl wissend, dass es Abhängigkeiten gibt in der OT.
Klar.
Wie zum Beispiel die besprochenen alten Betriebssysteme. Und deswegen merken wir immer da, wo wir durch unsere Roadmap, durch unseren Vier-Punkte-Plan gehen, dass wir irgendwann immer an den Punkt kommen, wo wir sagen, oh ja, jetzt brauchen wir TXone und die helfen uns wirklich. Bring uns mal ein bisschen kurz näher, in welchen drei Bereichen, sage ich jetzt mal, so mit groben Verständnis eures Portfolios, ihr denn unterstützen könnt, wenn man auf den Endpoint an sich guckt, wenn man auf das Netzwerk guckt und wenn man vielleicht auf all diesen Bereich Wartung mal schaut.
Sehr, sehr gerne. Also wenn wir das Portfolio mal von hinten aufrollen für den Podcast heute, wenn du in unser Portfolio reinschaust, geht's vorne los. Jetzt mache ich das mal andersrum.
Alles
mal
spannend.
Einmal mal andersrum. Und zwar den Netzwerkkomponenten, die wir haben. Also die Edge IPSen, Die heißen auch nicht ohne Grund Edge-IPSen, weil sie Intrusion Prevention-Systeme sind für OT-Systeme.
Also die blocken richtig. Auch, die machen nicht nur Detection, die gehen auch dazwischen.
Genau, genau. Wobei das Thema Blocken ja immer so ein Begriff ist, den man nur ungern hört. Weil
in der OT?
Nicht, in der OT absolut nicht sozusagen, genau, richtig. Aber es geht also, worum geht es uns da? Das Virtual Patchen ist ja auch teilweise aller Munde, manchmal noch nicht so viel, aber es geht auch darum, dass ich sozusagen das Patchen auslagere. Also Patchen ist wichtig. Patchen muss man tun. Patchen kannst du in der OT aber nicht so einfach machen. Ich sage doch mal ganz gerne, es gibt keinen automatisierten Patch Tuesday in der OT. Das funktioniert nicht, weil das gewisse Prozesse verfolgt. Manchmal muss man Anlage runterfahren, hochfahren, hintereinander entsprechende Abhängigkeiten. Also es ist alles nicht so einfach. Und dadurch, sage ich mal, lege ich das also sozusagen aus. Ich lagere das aus auf die Edge IPS. Die sitzt direkt vor der Maschine, also zwischen Switch und Maschine. In dem Netzwerktraffic eben drin. Und die kennt eben die ganzen Schwachstellen der Anlagen und entsprechenden Bauer und Komponenten und auch Windows
und Microsoft. Die spricht OT-Protokolle und kennt die Schwachstellen von Siemens und Co.
Richtig. Und damit mache ich sozusagen, lage ich dieses Patchen aus und mache dann sogenanntes virtuelles Patchen. Wir blocken die Angriffe, ja, das schon. Also wir blocken aber ganz, ganz wichtig nie den Prozess. Also es geht immer darum, auch unsere Lösung ist darauf ausgelegt, also keep the operation running ist ja unser Leitspruch, also es soll immer laufen. Also im risikobasierten Ansatz, im OT-Bereich schlägt die Verfügbarkeit in den meisten Fällen die Security. Die Möglichkeiten bieten wir mit unseren Lösungen. Auf der einen Seite in dem Netzwerkbereich auch mit einem Hardware-Bypass. Das heißt, sollte was mit einem Gerät sein, wird das nie das Bottleneck sein. Dann wird da mechanisch durchgeschliffen.
Das heißt, man braucht nicht 7 Redundanzen aufbauen, damit das am Ende glücklicherweise irgendwann funktioniert.
Oder bei einem Software-Update und die Maschine steht, sozusagen dann auch der Prozess weiterläuft und nicht, wie wir schon bei IT-Komponenten gesehen haben, damit den ganzen Prozess unterbrechen und dann, dann werden wir erstmal so an Plastik denken, wenn das aushärtet, nicht so schön. Oder in der Milchindustrie muss alles spülen. Also
ein Hochofen erstmal kalt wird.
Ja, blöd. Solche Sachen dürfen eben nicht passieren.
Genau.
Ja. Auf der anderen Seite bringt uns das natürlich auch einen Riesenvorteil bei der Implementierung. Das dürfen wir nehme ich auch noch gerne mit auf, weil das halt extrem viel Zeit spart, weil ich diesen Hardware-Bypass natürlich nutzen kann, indem ich einfach die Maschine dazwischen patche, also zwischen Switch und Maschine, wie gesagt, einmal zwischenpatchen. Das ist der Ausfall, den ich da habe. Wir sagen immer 5 Sekunden umpatchen. Thomas von euch sagt immer, schafft's in 3.
Kabel rein, auf der anderen Seite Kabel raus.
Genau, richtig, genau, richtig. Und dadurch, dass wir auch sozusagen...
Habt ihr mal einen Wettbewerb gemacht, wer am schnellsten eure Systeme implementieren kann?
Nee, das sollten wir mal machen.
Vielleicht ist das wie so, kennst du diese Dinger, wo man so möglichst schnell ein Bier leer trinken kann und dann muss man es wieder abstellen. So könnte man das bei euch machen und dann wird die Zahl, die Sekunden werden gezählt von demjenigen, der es am schnellsten kann. Der kriegt dann eine Edge-IPS geschenkt.
Das wäre doch mal was.
Für den nächsten IT-Security-Kongress werden wir das uns vielleicht mal überlegen.
Sehr gut. Ich würde sagen, wir kombinieren es da. Also je länger dann das Bier trinken geht, umso länger
werden wir
das
Patchen brauchen. Achso, man muss ein Bier und man muss die Edge-IPS einbauen und dann gucken wir mal, wer gewinnt.
Genau.
Das ist sehr gut.
Auch schön. Cool. Ja, gute Idee.
Nehmen wir mit,
genau. sehr schön. Dann komm mal wieder genau dahin gehen zurück. Wir sind OSI Layer 2 sozusagen integrabel. Also wir brauchen diese ganzen IP-Adressen nicht, die Architekturen müssen wir nicht kennen.
Routing muss nicht mit irgendwelchen Ausfallzeiten und was auch immer man in der OT eigentlich nicht haben will, dass man mal eine Maschine stilllegt, weil die erstmal wieder das Routing umbauen müssen.
Korrekt. Ich meine, es ist, wenn eine Architektur umgestellt werden muss und alles gut, ja, das ist dann auch das, was ihr auch macht und so weiter. Ja. Aber die Security kriegt man mit dem Gerät halt schnell rein, auch bevor die Architektur umgebaut ist. Dass ich einfach vor die Maschine das Ding klemme. Wie gesagt, auch ohne Strom kann ich sie umklemmen, weil dann der Datentransfer weitergeht. Dann kriegt sie Strom und dann fängt es an, den Zauber zu verrichten. Also sie lernt den Traffic, gibt Policy-Vorschläge, Rule-Sets-Vorschläge und so weiter. Und damit kann ich relativ schnell eben in die Security kommen. Also erstmal habe ich eine Hardware-Segmentierung, was eine reine Hardware-Segmentierung ist, weil die Box das natürlich dann wegsegmentiert. Und dann eben, wie auch gerade dann noch gesagt, das virtuelle Patchen, was mit drauf ist, Applikationskontrolle und Co. für den OT-Bereich eben ausgelegt. Alles, ich habe hier so eine kleine Komponente liegen, das sieht man jetzt gerade nicht, aber also das ist so Hutschine, erst einmal gerade gehört, bum, genau, ja, Hutschine, Rugged.
Ja. Rugged, das sieht auf jeden Fall so aus. Und ich würde mal sagen, ungefähr eine Größe wie ein Big Pack Marlboro.
Genau, ich rauche zwar nicht mehr,
ich
aber
auch
ja.
nicht, aber sieht ungefähr so aus.
Genau, nur in schwarz.
Zigarettenschachtel ein bisschen größer.
Richtig. Das wäre dann die Einzelmaschinenabsicherung, aber die gibt es natürlich auch größer für 19 Zoll, für den Schrank, für mehrere, sozusagen je nachdem, wie die Anforderungen beim Kunden am Ende des Tages sehen. Aber damit kriege ich relativ schnell, relativ einfach eben Security implementiert, lauffähig gebracht und nachher auch im Betrieb unterbrechungsfrei.
Schöne Lösung fürs Netzwerk. Ja. Jetzt liegt hier noch ein zweites System. Eigentlich wollte es ja von hinten nach vorne. Ich weiß jetzt nicht, ob das dein
nächstes ist. Das wäre vorne. Das wäre vorne.
Okay, das ist jetzt ganz vorne. Dann mach doch erst die Mitte, bevor wir zu dem zweiten System. Was lächelt mich hier auch schon so an auf dem Tisch.
Das machen wir, das machen wir. Das mittlere System ist schwierig mitzubringen. Das ist nämlich Software.
Ja, das doch, jetzt, ich habe sie gerade in der Hand.
Genau, ich sehe es gerade. Ja, sehr schön. Das ist schön. Wir gucken mal, auf welchen Komponenten können wir es entsprechend installieren. Okay, wir brauchen ein Julius
eine Hand.
Also es ist, die Softwarelösung ist halt die Endpoint Protection, die wir haben, also ein OT-Endpunkt-Schutz zu bringen, der lauffähig eben auch auf diesen alten Windows-Systemen sind, XP 2000 und Co., aber eben auch auf neuen Systemen lauffähig ist und das Ganze aus einer Oberfläche raus, damit der Kunde natürlich, egal ob neu oder alt Systeme, alles aus einer Oberfläche betreiben kann und auch da keinen Unterschied irgendwie merkt, ob das alt oder neu ist, um da die Sicherheitskomponenten draufzuspielen. Ist auch komplett offline übrigens betreibbar. Also wir haben ja viele ja IT, AV, Next-Gen, EDR, was auch immer, was immer irgendwie Data Lake, Cloud und sonst was braucht. So weit sind wir in diesen OT-Bereichen nicht, beziehungsweise muss das Ding halt immer rausfunken. Nee. Also das kann ich wirklich dort betreiben.
Das heißt, Signaturen sind dann on-premise.
Die kann ich on-premise entweder dann austeilen per Turnschuh oder eben ich habe halt ein natürlich zentrales Management. Alle Systeme haben ein zentrales Management, zentrale Logging-Einheit. Die hängt dann im Netz und holt sich die entsprechenden Updates. Ja. Genau, und darüber kann ich dann die Sachen verteilen. Entweder in einem manuellen entsprechenden Prozess, im automatisierten Prozess, je nachdem, wie der Kunde das entscheidet. Also ein Großkunde von uns hat zum Beispiel auch die Sache, dass der sagt, okay, klar, Daten aus der OT in die IT, ja, aber nicht wieder zurück. Da sind die Kanäle zu. Das heißt, das muss ich eh manuell anstoßen und sagen, okay, jetzt darf ich einmal Pakete. Und dann ist das Ding halt eben geupdatet mit den neuesten Pattern. Macht klassischerweise Whitelisting und Hardening. Wir sind damit übrigens auch auf der Siemens Kompatibilitätsliste, ja? Siemens WinCC, ist dann auch schon mal meistens ein sehr, sehr großer Vorteil, das nennen zu können bei den Kunden, weil dann manchmal die Frage kommt, darf ich denn da was installieren? Und dadurch, dass wir halt mit einer Siemens, einer Bosch Rexroth waren wir jetzt auf der SPS diese Woche übrigens auch, große Automatisierungsmesse, gemeinschaftlich dann da, also wenn man dann mit solchen Herstellern auch zusammenarbeitet, gibt das Vertrauen und dann kann man noch weitergehen, plus den VDMA, den ich schon genannt habe, wo wir im Austausch mit dem Maschinenanlagenbau eben auch sind, dass wir sowas auch machen können, um damit Security auf die OT-Endpoints eben zu bringen.
Ohne dass die Maschinenbauer Angst haben müssen, dass ihr deren System jetzt zerschießt.
Richtig, und vor allem ist es auch so, die Installation von unserer Software kann auch erfolgen, ohne das Gerät oder die Anlage neu starten zu müssen. Auch später im Update-Prozess und so weiter. Das ist auch ein großer Vorteil. Ja, weil so eine Maschine ausschalten ist halt eben nicht. Und so kann ich halt im laufenden Betrieb Security reinbringen und auch betreiben und auch up-to-date halten. Und habe dann damit eben entsprechend auch die Security-Scans da drauf. Und eben auch sehr, sehr spannend, das ist ein Begriff, der kommt von Gartner, ja, CPSDR. Cyber Physical System Detection Response.
Kann man es noch komplizierter machen?
Eine OT-EDR wäre kürzer.
Ja, also da müssen wir einfach mal jemanden von Gartner hier mal reinholen und den mal fragen, was das eigentlich soll.
Da gibt es auch die CPSPP, die Cyber Physical System Protection Plattform, die natürlich Once a Sage One ist auch wieder übergeordnet, aber das ist genau, da gibt es auch diese schönen Begrifflichkeiten. Jetzt kommen wir zum Endpunkt zurück. Aber es ist halt wirklich auch ein Endpunkt für OT, das heißt, auch das kann offline betrieben werden, weil wir gehen asset-centric, also wir machen Fingerprint eben von der Maschine, von der Anlage. Wir gucken nicht in irgendwelchen Data Lakes und Angriffen Hacker, sondern was macht die Maschine? Kann natürlich, die Software lernt das natürlich auch, dann kann ich das sozusagen virtuell abschließen. Ja, in der IT ist der Begriff Application Lockdown, finde ich in OT auch total doof, den Begriff Lockdown, aber ist ja nur mal ein Begriff, deswegen ist Lockup vielleicht besser da zu nennen.
Ja.
Und dann alles andere wird sozusagen als Anomalien erkannt, gemeldet, abgewehrt. Wenn jetzt jemand sich die Frage stellt, ja, was ist denn, wenn da ein Wartungsprozess ist, dann stelle ich die natürlich die Software.
Kann man kurz aufschließen.
Nein, dann stelle ich einfach die Software Maintenance Mode, dass die weiß, okay, da passiert gerade was und dann lernst du auch wieder was Neues und dann kann ich es auch wieder abschließen.
Und dann habe ich mal gelernt, und das ist dir das System, was hier auf dem Tisch liegt, bevor man dann wieder abschließt, kann man das Ding vielleicht einmal nutzen.
Richtig, dann auch einmal mit dem Portable Inspector durchscannen. Aber bevor wir zu dem kommen, fällt mir gerade eins noch ein, was neu drin ist aus Kundenanforderungen. Gut, also so neu ist es auch nicht. Aber wir haben tatsächlich einen Notausschalter auch für unsere Software. Also kann es natürlich nicht jeder bedienen, so das muss ich natürlich authentifizieren, das kann natürlich jeder machen. Aber ich kann die Software auch einfach ausschalten.
Einen digitalen Notausschalter.
Richtig, also es ist im Grunde genommen fürs Troubleshooting. Wer sollte doch irgendwas sein, kann ich damit ausschließen, dass es an der Security-Software lag. Ja. Als Beispiel. So,
also das ist so. Das ist eine nette Sache.
Ja, sagt die Produktionsleiter.
Arbeit ersparen.
Genau, richtig. Die Produktionsleiter, die das gefordert haben von zwei Großkunden von uns tatsächlich, haben so auch bisher das noch nicht genutzt, aber sagen, sie können halt besser schlafen.
Ja. Das ist immer gut. Dann können wir auch besser schlafen.
Genau, richtig. Dann kommen wir zu der Komponente, die auf dem Tisch liegt, die du gerade genannt hast. Das ist der Portable Inspector.
Der ist wie ein USB-Stick.
Richtig. Man könnte es auch nennen OT Security to Go. Ja, das ist ein Malware-Scanner, Schwachstellen-Scanner in USB-Format, richtig, sieht aus wie ein USB-Stick. Mit dem kann ich installationsfrei die Anlagen durchscannen. Das ist auch sehr wichtig, wenn ich doch eine Anlage habe, auf der ich dann doch nichts ausrollen kann, darf, genau, gar nichts drauf geht, dann kann ich den halt einmal anstecken und dann scannt er mir die Anlage einmal durch. Auf der anderen Seite, es gibt ja nach wie vor auch noch Shadow-OT, also oder noch geergappte Systeme, wo ich jetzt nicht mit zum Beispiel jetzt Detection-Systeme, die auch im Portfolio wie eine Armes habe, da drankommen, dann kann ich damit natürlich auch entsprechend diese Anlagen auch einmal abscannen, durchscannen und mir dann einmal anschauen.
Gerade mal, wenn so ein Wartungstechniker mal da war mit seinen verseuchten Sticks.
Besser ist das. Richtig, im besten Fall lasse ich den mit den verseuchten Sticks gar nicht rein, sondern übertrage die Daten des Wartungstechniker eben auch auf diesen Stick hier, dann gescannt und gesichert in den Bereich und gehe lieber nur damit rein. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel die Endpunktlösung von uns im Einsatz habe, dann ist der von uns, der Stick natürlich auch gewitelistet.
Ja.
Ich kann natürlich auch andere whitelisten, aber klar, der ist standardmäßig dabei. Und na klar, aber wie du schon sagst, vor der Wartung, nach der Wartung, das Ding durchscannen.
Dann kann man den nämlich das in die Schuhe schieben. Zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Genau. Nicht der einzige Use Case, aber.
Richtig. Normalerweise ist der Use Case tatsächlich auch häufig, dass dieser Stick genutzt wird, wenn ich eine neue Maschine bekomme. Also bevor ich die in mein Netz schließe, scanne ich die mal durch. Ja. Das hatten wir von Maschinenbauverordnung CA schon besprochen.
Das heißt, die müssen eine sichere Maschine ausliefern.
Ab 2027, genau, richtig.
Also können die das mal machen mit jeder.
Die können das auch machen, richtig. Die können ihre Maschine ausscannen, bevor sie ausliefern und mal wer frei Report beilegen zum Beispiel. Genau,
noch eine kleine Edge-IPS-Zigarettenschachtel davor.
Richtig.
Mit jeder Maschine.
Absolut, damit habe ich das virtuelle Patchen geschaffen. Das heißt, wenn ich meine 5 Jahre Sicherheitsupdates liefern muss, habe ich auf jeden Fall die Sicherheit, dass die Maschine dann halt die Schwachstellen, die vielleicht dann doch schon da sind, sofort abfängt, wenn die bekannt sind, bis dann die Patch halt ausgerollt sind. Genau, jetzt springen wir gerade hin und her, aber finde ich total cool, weil das passt super rein.
Passt super.
Und am Ende des Tages kann ich den Stick wieder zurückzukommen, aber auch nutzen, um zum Beispiel False Positives auszuschließen. So, ihr habt jetzt einen OT-SOC, auch mit den entsprechenden Plattformen da drauf. Da kommen eine ganze Menge Meldungen. Ich weiß, dass da ganz viel getan wird, False Positives auszuschließen. Aber dadurch, dass der Stick auch LEDs hinten drauf hat, kann ich auch anhand der Farbe relativ schnell erkennen, ist es nichts oder ist es doch was. Also bevor ich Instant Response losschicke, dann irgendwelche Sachen da irgendwie anfange zu tun, kann ich den Stick kurz anstecken und gucken, okay, geht er auf Rot, dann muss ich loslegen.
Dann sollte man sich über Response Gedanken machen.
Richtig, genau. Und wenn er auf Blau springt, ja, also Blau ist grün, dann ist alles in Ordnung. Es gibt übrigens auch noch die Zwischenfarbe Gelb. Das heißt, er hat das gefunden und könnte das selbstständig bereinigen. So, also wenn dann so vielleicht ein WannaCry oder sowas, also solche Sachen, kann er tatsächlich auch bereinigen.
Dinge. Genau. Ja. Ich mag an eurem Portfolio, muss ich einfach sagen, dass das so Use Case basierend ist. So, also das sind nicht irgendwelche Wolkenschlösser, die wir auf irgendwelchen schönen Datasheets sehen, sondern es liegt hier vor uns. Wir können ja mal vielleicht ein Bild unter die Podcast-Folge in LinkedIn mal packen, wie die Dinger aussehen. Mhm. Wie naheliegend und wie sinnvoll die Use Cases auch sind, mit denen man sich nun mal in der OT beschäftigt. Das ist viel greifbarer, als wir das manchmal in der IT haben, wenn irgendwo wieder eine schicke Software mit 17.000 Features kommt. Und das mag ich an eurem Portfolio, muss ich einfach sagen.
Dankeschön. Also ein Use Case würde ich noch nachschieben, das ist die Datenschleuse, die wir haben, der SafePort, dass wenn der Wartungsunternehmer kommt, dass ich dem seine Daten erstmal durchscanne, bevor ich ihn durchlasse. Ist natürlich auch nochmal, das ist eine Komponente, die haben wir Hannover Messe? Oder auch da letztes
Anfang,
Jahr schon. Oder
Anfang des Jahres.
Genau, da haben wir dazu gebracht. Genau. Ist sozusagen so ein Datenscanner. Genau, wo ich dann erstmal auch nochmal. Also auch dieser Use Case ist natürlich allgemein da, weil der Wartungstechniker kommt ja nun mal mit seinen Sachen.
Der kommt.
Also der vor Ort kommt, genau. Also remote ist was anderes, aber wenn er wirklich live vor Ort kommt, dann muss auch eben da sichergestellt sein, dass dem halt kein Blödsinn reinbringt. Ja.
Ja, ihr merkt schon, an den TX1-Produkten ist richtig was zu holen. Da lohnt sich mal einen Blick genauer drauf zu werfen. Also sprecht den Mirko gerne drauf an, sprecht uns drauf an, wenn ihr Interesse habt, dieses ganze Gesetze-Wirrwarr zu verstehen, was wir am Anfang hatten. Oder mal den ein oder anderen Use Case aus eurer OT zu verproben, weil das kann man auch mit euren Produkten ganz gut. Einfach mal ein, zwei Dinger davon zu testen und mal in so einem abgegrenzten Scope mal zu probieren, was mir das auch für Mehrwerte gibt, damit sich jeder vom Weg machen kann, auch diese Scope-Erweiterungen hinzukriegen, die wir am Anfang mal besprochen haben, dass es nicht nur IT ist, sondern OT immer wichtiger und wichtiger wird. Also kommt auf uns zu. Und damit würde ich sagen, die letzte Frage, Mirko, ist hier immer ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Und da würde ich dich einfach mal fragen, was ist denn so das die nächste heiße Lösung, die viel diskutiert ist und bei euch vielleicht so, du kannst uns so bestimmt ganz transparent sagen, was auf eurer technischen Roadmap steht, so für die nächsten 1-2 Jahre und was ihr gerade richtig cool entwickelt. Also gib uns mit, was ist das nächste Produkt bei TXOne?
Sehr schöne Frage.
Ich tippe hier richtig was für euch raus, Leute.
Absolut, absolut. Das muss ich aber dazu sagen, ich habe ein Pressetraining durch, das heißt, ich lasse mich nicht dazu hinreißen, so etwas zu sagen, was ich aber gerne mit Ausblick ganz gerne noch mit auf den Weg geben wollen würde, dann aber an der Stelle, ist, dass das nächste Ding, was es natürlich gerade zusammenwächst, ist die Gebäudeleittechnik. Ja, also auch das gehört natürlich alles mit dazu, also in gerade Kühlketten und Co., Klimatisierung, Absauganlagen, aber eben auch Fahrstühle, Lampen, Lichtsteuerung, auch das wird immer mehr und mehr zusammenwächsen, Smart Building. Also da sollten wir ein Auge drauf werfen, dass wir jetzt, wenn wir die IT und die OT zusammengeführt und gesichert haben, dass dann eben auch die Gebäudeleittechnik, die da auch eine Rolle spielt, mit betrachtet werden soll.
Tja. Das Pressetraining, sage ich jetzt mal, hast du hervorragend gemeistert. Ich bestätige das hiermit nochmal. Auch wenn du ein Zertifikat brauchst für intern, sag Bescheid, ich stell dir eins aus, weil du hast genau meine Frage wunderbar umschifft. Und ich würde jetzt einfach mal so als, ich nenne mich jetzt einfach mal findiger Investigativjournalist, würde ich einfach mal sagen, wahrscheinlich gibt's dann da bald Produkte dazu, um das noch besser abzusichern von der TXOne. Wir werden es sehen. Also vielen Dank, dass du bei uns in der Runde warst. Und ich sage einfach Dankeschön und schön, dass du auch bei uns vor Ort in Osnabrück warst. Es ist ja immer sehr schön, wenn wir hier zusammensitzen. Und dadurch, dass ich gedacht habe, du wärst schon mal hier gewesen, sage ich jetzt einfach mal so, wir machen das nochmal wieder irgendwann.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Sehr schön. Ihr dürft die Fangsgeräte abschalten, weil Marcel ist immer noch nicht da. Tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.